Carolina Kim, du hast in dem Buch Corona in Lateinamerika einen Artikel geschrieben, der die Pandemie, die Corona-Pandemie aus feministischer Sicht analysiert. Herzlich willkommen zum Interview.
Hallo Ute.
Ich wollte dich zuerst bitten, was zu dem Buch zu erzählen. Wie ist es entstanden?
Ja, also das Buch ist eigentlich entstanden aus einer Tagung, die letztes Jahr stattgefunden hat. Das war eine Tagung der Uni Kassel zusammen mit der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Und zwar war es eine Tagung über Corona in Lateinamerika, wo sehr viele verschiedene ReferentInnen aus verschiedenen Perspektiven zu dieser Thematik gesprochen haben. Und daraus ist dann ein Buchprojekt entstanden, was jetzt gerade veröffentlicht wurde. Es geht vor allen Dingen um die Folgen der Pandemie auf dem lateinamerikanischen Kontinent, weil der auch sehr stark betroffen davon war. Es gab halt sehr viele Infizierte und auch sehr viele Tote. Aber die Länder waren auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Und die verschiedenen Beiträge gehen einfach auf verschiedene Themen ein, wie sich das zum Beispiel auf das Bildungssystem ausgewirkt hat oder was die Folgen auf dem Arbeitsmarkt waren oder eben meinen Beitrag, der das aus Geschlechterperspektive sich anschaut. Ja, und was auch dabei klar wird, ist eben, dass dieses Virus nicht alle gleich betrifft. Also dass es für viele eine soziale Katastrophe gewesen ist, aber für andere, dass sie weniger hart eigentlich davon betroffen waren und zeigt eben diese sozialen Ungleichheiten, die es in den verschiedenen Ländern auf verschiedene Art und Weise gibt, wie sie aber einfach verstärkt wurden durch die Pandemie.
Du hast das Kapitel geschrieben, Sorge im Zentrum, die Folgen der Corona-Krise in Lateinamerika aus Geschlechterperspektive und beschreibst sehr stark die prekären Beschäftigungsverhältnisse, Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit, die Frauen häufig auch leisten und schreibst, dass die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt auf ein Niveau von vor 10 Jahren gefallen ist in der Pandemiezeit. Warum sind Frauen so besonders stark betroffen?
Einerseits stellen Frauen die Mehrheit der prekär Beschäftigten. Also sehr viele Frauen haben kein formelles Arbeitsverhältnis, also sie haben keine soziale Absicherung, arbeiten zum Beispiel als Hausarbeiterinnen, im Verkauf auf der Straße und also in all solchen Jobs, die eben auch weggefallen sind, als die Pandemie eingebrochen ist und die nicht im Homeoffice erledigt werden können. Und viele dieser prekär Beschäftigten hat die Pandemie eben besonders hart getroffen, weil es eben auch keine Sicherungssysteme gab. Gleichzeitig ist es eben so, überall auf der Welt, aber auch in Lateinamerika, dass vor allem also die Sorgearbeit, das heißt die unbezahlte Arbeit, die erledigt werden muss, wie zum Beispiel das Pflegen von älteren Personen oder die Betreuung von Kindern oder der Haushalt, dass das vor allen Dingen also sehr stark familiarisiert und feminisiert ist in Lateinamerika. Das bedeutet, dass diese Arbeiten vor allen Dingen durch Familienmitglieder ausgeführt werden und das sind meistens Frauen. Das hat eben dazu geführt, dass diese Überbelastung vor allen Dingen auf den Schultern von den Frauen ausgetragen wurde.
Ein wichtiges Thema in deinem Artikel ist das Thema Verschuldung, Privatverschuldung. Du beschreibst, dass während der Pandemie sich viele Menschen privat verschuldet haben, um zu überleben, rein um ihre Reproduktion zu sichern sozusagen. Warum ist das so und war das eigentlich vorher auch schon so?
Ja, Schulden und Verschuldung sind auch ein sehr wichtiges Thema, was verschiedene feministische Bewegungen in Lateinamerika aufgegriffen haben. Das ist einerseits aufgrund der Auslandsverschuldung, die viele lateinamerikanische Länder haben, die eben dazu führt, dass öffentliche Infrastruktur abgebaut wird, dass es privatisiert wird und viele Sparmaßnahmen gibt. Und das wiederum dazu führt, dass es eine höhere Verschuldung in den Haushalten gibt. Das war auch vor der Pandemie schon groß, aber das hat nochmal extrem zugenommen, da ja eben auch viele Einkommensquellen weggefallen sind, also durch den Verlust der Arbeitsplätze und durch die Unmöglichkeit, arbeiten zu gehen in den Anfangszeiten der Pandemie und zusätzlich eine sehr große Wirtschaftskrise und eine hohe Inflation gekommen ist und dadurch steigen eben auch Gas- und Strompreise. Mittlerweile ist es eben so, dass das ganz alltägliche Überleben oder Leben, dass da der Lohn eben nicht mehr ausreicht, der Lohn oder die Ersatzleistung oder das, was irgendwie an Einkommen da ist, nicht mehr ausreicht, um diese ganz alltäglichen Bedürfnisse des Lebens zu decken. Also das bedeutet die Miete, das Essen, die Medikamente, dass eigentlich alles auch mittlerweile in Quoten bezahlt wird, die Telefonrechnung, das Fleisch oder der Einkauf im Supermarkt und das...
Also in Quoten heißt auf Raten.
Ne? Auf Raten, genau, dass alles auf Raten bezahlt wird und dass sich so ja, Berge eigentlich von Schulden irgendwie anhäufen. Und das Interessante daran ist auch, dass Frauen aufgrund ihrer Zahlungsmoral und ja, Beziehungsnetzwerken und sowas, die man meint, dass sie die eher haben, als besonders kreditwürdig gelten und eben auch gezielt angesprochen werden, so, um Schulden aufzunehmen. Und da gibt es viele Arbeiten dazu, vor allen Dingen von der argentinischen Theoretikerin und Aktivistin Veronica Gago, die hat viel dazu gearbeitet und sie spricht da von einer Art finanziellen Extraktivismus. Also sie erklärt es so, dass Verschuldung zu so einem neuen Mechanismus der Ausbeutung wird, und zwar der Ausbeutung von sehr prekarisierten Menschen, die um ihr bloßes Überleben eigentlich oder ihren alltäglichen Bedürfnisse zu decken, sich verschulden müssen. Also die ganz essentiellen Tätigkeiten, die so eine soziale Reproduktion ausmacht, also was wir brauchen, Essen, Wohnen, Gesundheit, auf die wir nicht verzichten können, die werden sozusagen genutzt, dass man sich dafür verschuldet. Und das ist das, was es gerade jetzt noch mal extremer gemacht hat. Und das, was Theoretikerinnen wie Veronica Gago da irgendwie herausstellen, ist, dass diese Schulden oder die Verschuldung von privaten Haushalten, von Frauen dazu so eine Art Disziplinierung und Kontrolle auch der Frauen führen. Also weil es so eine Art Gehorsamsversprechen in die Zukunft ist, diese Schulden abzubezahlen und dafür immer noch prekärere Jobs angenommen werden müssen, wenn man in so einer Schuldenspirale festhängt.
Du beschreibst in deinem Artikel auch Lichtblicke, kollektive Organisationsformen, Nachbarschaftsinitiativen, vor allen Dingen am Beispiel von Gemeinschaftsküchen oder Suppenküchen. Welche Perspektive eröffnen solche kollektiven Organisationsformen deiner Meinung nach?
Die gab es natürlich auch schon vorher, aber in der Krise sind da noch sehr, sehr viele neue Sachen oder Initiativen oder Räume ins Leben gerufen worden. Und zwar eigentlich am Anfang im Prinzip auch aus der Not geboren irgendwie, weil es keine Antwort vom Staat gab oder keine irgendwie Unterstützung, sodass Leute sich miteinander organisieren mussten, um auch diese Grundbedürfnisse zu decken oder füreinander einkaufen zu gehen. Oder es ist wie so eine Art Infrastruktur von unten, die eigentlich gemeinsam auf kollektiv aufgebaut wurde, weil die öffentliche Infrastruktur, die Antwort auf die Krise, die vom Staat gegeben werden sollte, gefehlt hat. Andererseits waren das oft Räume, die zu mehr da waren, als dieses Überleben einfach irgendwie zu organisieren oder die Krise zu managen. Gemeinschaft entsteht ja auch erst, wenn man seine NachbarInnen kennt und wenn man zusammenkommt und gemeinsam an Dingen arbeitet oder so. Und das sind dann eben auch Räume, wo ja, sich Leute austauschen können, wo sie sich kennenlernen, wo gemeinsam problematisiert wird und wo eben auch ein Potenzial drin liegt, ja, so ein bisschen diese Dynamik zu verändern. Und wenn dann eben auch Sachen wie Kochen und Essen auf die Straße getragen werden, dann verlagert sich das ja auch irgendwie von diesem sehr individuellen Ort des Zuhauses in so einen öffentlicheren Raum, wie die Straße zum Beispiel ist oder wenn man sich da gemeinsam trifft. Ja, und da würde ich schon sagen, dass es da auch eben Räume gibt, wo Neues entstehen kann, also die einfach auch sehr kreativ sind oder wo so ein solidarisches Miteinander wieder neu gelernt werden kann und wo auch Potenzial darin liegt, eben sich zu beginnen, über diese gemeinsame Problematisierung sich auch zu organisieren. Und ich will nicht sagen, dass es alle staatlichen Strukturen ersetzen sollte oder so, aber ich glaube auch, wenn dann erstmal so eine Organisierung stattfindet, dann kann auch wieder andere Forderungen an den Staat gestellt werden.
Informationen als Grundlage zu diesem Thema findet ihr in dem Buch Corona in Lateinamerika, erschienen im Nomos Verlag, herausgegeben von Christina Dietz, Stefan Peters und Christina Schnepel, mit dem Beitrag von Caroline Kim und vielen anderen spannenden Beiträgen umsonst als PDF runterzuladen, zum Beispiel auf der Seite des Verlags und als Link zu finden auf npla.de. Vielen Dank, Caro.
Ja, danke für die Einladung.